Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Übergewicht ist ein dickes Problem und Mangelernährung vielleicht auch. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Frauen wiegt mehr, als der Gesundheit zuträglich ist. Bei uns Männern sind es sogar mehr als 2/3. Und trotzdem sind viele Menschen nicht gut mit allen Nährstoffen versorgt. Viele schlucken Vitaminpillen, um vermutete Ernährungsfehler auszugleichen, oder haben einfach ein schlechtes Gewissen, wenn sie über ihre Ernährungsgewohnheiten nachdenken. Manchmal zu Recht, manchmal vielleicht auch zu Unrecht, denn die eigenen Gewohnheiten realistisch zu beurteilen, das ist gar nicht so einfach. Jetzt soll ein neues Siegel uns beim Bemühen um gesunde Ernährung unterstützen. Der Nutri-Score soll es richten, und zwar ganz einfach in 5 Stufen, in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün mit farblichen Zwischenstufen Hellgrün und Orange sollen wir auf den ersten Blick erkennen, wie sehr der Inhalt eines verpackten Lebensmittels unserer Gesundheit nutzt oder schadet. Eine Orientierungshilfe, die nach langem Streit sich jetzt durchsetzen soll. Sie ist mehr als der Anlass für unsere Sendung. Wir wollen Ihnen den Nutri-Score heute vorstellen und auch über andere Siegel beim Thema Ernährung sprechen und über die Frage, was gesunde Ernährung ist und wie Sie von der Erkenntnis zum Handeln kommen. Und Sie können wie immer mitdiskutieren, und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Um Ihre und meine Fragen zu beantworten, haben wir 3 Fachleute zugeschaltet. Dr. Stefanie Gerlach ist Vorstandsmitglied und Sprecherin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Guten Tag, Frau Dr. Gerlach.
Guten Morgen.
Sabine Holzäpfel ist Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Christoph Minhoff ist Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbandes Deutschland. Das ist eine Organisation der Lebensmittelhersteller. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Weil wir uns in Corona-Zeiten nicht zusammensetzen können, sind wir zusammengeschaltet. Und an Frau Gerlach die erste Frage: Kann denn ein Siegel auf der Verpackung hilfreich sein im Kampf gegen Übergewicht?
Ja, wir sind von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und allen anderen Gesundheitsorganisationen, die sich um den Nutri-Score bemüht haben, sehr glücklich, dass wir diesen Durchbruch erreicht haben. Da haben wir 10 Jahre zu bekämpfen. Die Vorteile des Nutri-Score liegen auf der Hand. Also Verbraucher können jetzt auf einen Blick erkennen, ob ein Lebensmittel im Rahmen einer gesunden Ernährung, ein Fertiglebensmittel, geeignet ist oder eher nicht geeignet ist. Und das ist natürlich toll, weil vorher hatten wir nur auf der Verpackungsrückseite die Nährwerttabelle. Da sind viele Zahlen drauf. Man weiß dann, wie viel Gramm in 100 Gramm Produkt, zum Beispiel Zucker, enthalten ist oder Salz. Aber man kann mit der Information nichts anfangen, weil man nicht weiß, wie man sie einordnen soll. Und der Nutri-Score ist jetzt vorne auf der Verpackung. Man kann ihn praktisch im Vorbeigehen am Supermarktregal erkennen. Man muss nicht mal lesen können. Man kann sich an den Farben orientieren. Wir haben ja, fast 7 Millionen funktionelle Analphabeten in Deutschland. Auch Kinder können das Label interpretieren. Und das ist natürlich toll. Die Verbraucher wünschen sich, das weiß man auch aus Umfragen, eine solche Kennzeichnung, die ein Lebensmittel in einer Gesamtschau bewertet. Also die wollen nicht jetzt abwägen müssen, da ist jetzt viel Zucker drin, aber wenig Fett und dafür viel Salz. Also insgesamt, ist das jetzt gesund oder nicht und geeignet oder nicht für eine gesunde Ernährung. Und diese Frage beantwortet der Nutri-Score praktisch in Sekundenbruchteilen. Mhm. Und man kann damit besonders gut auf einer Lebensmittelgruppe ähnliche Produkte, zum Beispiel 5 Fertigpizzen, auf einen Blick sehen, welche ist davon die beste.
Mhm. Frau Holzäpfel, kann die doch recht komplexe Nährwertinformation in einem Lebensmittel in einer 5-teiligen Skala zusammengefasst werden und da kommt was Sinnvolles bei raus? Wie sehen Sie das?
Ja, dazu gibt es ja auch bereits ausreichend Untersuchungen und Studien, die gezeigt haben, dass der Nutri-Score hier tatsächlich helfen kann bei der Auswahl von Lebensmitteln eben nach Gesundheitsaspekten. Und es ist ein wissenschaftliches Modell, was dahinter steht. Da haben sich also sehr viele Experten Gedanken gemacht, wie können wir das praktisch umsetzen. Es basiert praktisch auf den gleichen Werten, die auch für die Ampel in Großbritannien gelten. Also das heißt, das sind fundierte Überlegungen, die dahinter stehen, die also das möglich machen, dann Produkte gegenseitig zu vergleichen und den Wert in einem in einer Gesamtbewertung zusammenzufassen. Und das ist ja genau der große Vorteil an diesem Modell, dass es eben nicht verschiedene Punkte aufgreift, sondern man bekommt am Ende ein Gesamtergebnis und kann damit wirklich was anfangen. Und das ist intuitiv verständlich. Diese Ampelfarben ist was, was wir schon gelernt haben, was wir kennen aus anderen Bereichen. Und somit eben, wie Frau Gerlach auch schon gesagt hat, es ist auf den ersten Blick verständlich. Auch Leute, die sich nicht intensiv mit Ernährung und gesunder Ernährung und den Lebensmitteln befassen wollen oder können, haben eben die Möglichkeit, damit eine gute Auswahl zu treffen. Und da haben eben auch Untersuchungen, gerade hier in Deutschland, ja gezeigt, dass besonders eben in den Gruppen mit Menschen, die sich nicht so intensiv mit der Kennzeichnung auseinandersetzen und auch bei denen, die ein BMI über 30 haben, dieser Nutri-Score eben besonders beliebt und besonders hilfreich ist.
BMI ist der Body Mass Index und über 30 ist ein Hinweis darauf, dass man deutlich zu dick ist. Herr Minhoff, der Nutri-Score soll dafür sorgen, dass Lebensmittel miteinander vergleichbar werden und die beiden Vorrednerinnen haben das ja auch gelobt. Müsste da denn nicht jedes Unternehmen zum Mitmachen verpflichtet werden, damit nicht die Hersteller weniger gesunderer Produkte einfach das Siegel weglassen?
Also zunächst einmal findet das ja alles in einem Rechtsrahmen statt. Wir sind der Frau Ministerin Klöckner sehr dankbar, dass jetzt überhaupt ein in Deutschland sicherer Rechtsrahmen geschaffen wurde. Und der Nutri-Score ist ja, das muss man vielleicht erwähnen, ein französisches Modell. Das heißt, er ist entwickelt worden vom französischen oder von einer Behörde des französischen Gesundheitsministeriums und auf europäischer Ebene ist er eben noch nicht durchgesetzt. Wir sehen aber als sehr stark exportorientierte Branche natürlich die Notwendigkeit, auf europäischer Ebene hier eine gemeinsame Linie zu finden. Und da sind wir noch ein bisschen weit weg davon. Deshalb ist dieses Modell bisher freiwillig. Denn es gibt Länder, in denen der Nutri-Score eben nicht bevorzugt wird. Es gibt andere Modelle. Die Britenampel wurde bereits erwähnt. Oder es gibt das Schlüssellochsystem in Skandinavien. Oder es gibt ein Batteriemodell in Italien. In den osteuropäischen Ländern wird der Nutri-Score weitgehend komplett abgelehnt. Also wir müssen auf europäischer Ebene, damit wir hier eine gemeinschaftliche Basis haben, ein gemeinsames Projekt hier noch schaffen. Und solange das nicht ist, ist der Nutri-Score freiwillig.
Und das finden Sie auch gut, dass er freiwillig bleibt erstmal?
Naja, man muss sehen, dass natürlich ein Großteil unserer Unternehmen, wie gesagt, nicht nur in Deutschland aktiv ist, sondern international. Und für jedes Land sozusagen eine eigene Kennzeichnung dann zu schaffen, das ist nicht nur aufwendig, das ist teilweise fast unmöglich in der arbeitsteiligen Welt, in der auch Lebensmittel mittlerweile in Europa hergestellt werden.
Mhm. Fangen wir an mit dem Siegel selbst, das ja im Mittelpunkt dieser Marktplatzausgabe steht, der Nutri-Score. Was er besagt und wie er zustande kommt, das sagt jetzt kurz und kompakt im folgenden Beitrag Susanne Kuhlmann.
Der Nutri-Score ist ein zusammenfassendes Nährwertkennzeichen für verpackte Lebensmittel, sodass alle Produkte unabhängig von der angegebenen Portionsgröße miteinander verglichen werden können.
Dr. Benedikt Merz ist Ernährungswissenschaftler beim Max-Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Der Nutri-Score bewertet ausgewählte Inhaltsstoffe pro 100 Gramm oder 100 Milliliter. Für günstige gibt es Positivpunkte.
Hierzu zählen Ballaststoffe, Protein und auch der Anteil an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und ausgewählten Pflanzenölen.
Alles, wovon wir lieber nicht so viel essen sollten, bekommt Negativpunkte.
Hierzu zählt neben Salz, Zucker und gesättigten Fettsäuren auch der Energiegehalt pro 100 Gramm bzw. 100 Milliliter.
Positive und negative Punkte ergeben addiert eine Gesamtbewertung, die mit einem farbigen Buchstabenbalken dargestellt wird.
In Ampelfarben und 5 Stufen, von einem dunkelgrünen A bis hin zu einem roten E.
Ist das Schokomüsli die bessere Wahl oder das mit Nüssen oder Früchten? Der Nutri-Score macht ausschließlich verpackte Lebensmittel derselben Kategorie vergleichbar. Also den einen Apfelsaft oder das eine Nudelgericht mit den anderen im Regal. Benedikt Merz.
Bin ich beispielsweise auf der Suche nach einem Dessert, hilft mir der Nutri-Score beim Vergleich zwischen verschiedenen Joghurtsorten oder bei der Entscheidung, ob nun der Fruchtjoghurt oder ein Sahnepudding die ernährungsphysiologisch günstigere Wahl ist.
Völlig unterschiedliche Lebensmittel zu vergleichen, wäre schließlich nicht hilfreich.
Ein Vergleich zwischen Pudding und beispielsweise Olivenöl oder Teewurst ist jetzt nicht sinnvoll, da man das Olivenöl oder die Wurst dann nicht anstelle des Puddings kaufen würde.
Ausgewählte Nährstoffe bei verschiedenen Produkten schnell und unkompliziert vergleichen, das kann der Nutri-Score. Ob ein Schokoriegel oder eine Limonade allerdings grundsätzlich eher als gesund oder ungesund zu betrachten sind, bewertet er nicht.
Der Nutri-Score findet sich außerdem ausschließlich auf verpackten Produkten und Fertigprodukten und somit beispielsweise nicht auf frischem Obst oder Gemüse oder einem Vollkornbrot aus der örtlichen Bäckerei.
Alexandra Borchert-Becker, Ernährungswissenschaftlerin der Verbraucherinitiative, ergänzt:
Es ist ein guter Schritt, es ist eine einfache Möglichkeit. Also wenn ich nur Produkte mit A auswählen würde, das würde nicht alleine reichen, dass ich mich gesund ernähren kann. Das kann so ein System auch nicht leisten, das ist ganz klar. Es kann einen Hinweis geben, kann die Auswahl erleichtern, aber trotzdem muss ich genauer hinschauen und gucken und noch selber denken.
Zum Beispiel an die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, deren Basis frisches Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukte sind.
Ein Beitrag von Susanne Kuhlmann. Wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung Marktplatz, dann können Sie das tun. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, der Nutri-Score kurz und kompakt vorgestellt, das lässt noch einige Fragen offen. Die erste: Warum nur verarbeitete und verpackte Lebensmittel? Warum diese Beschränkung? Wer kann dazu etwas sagen?
Ja, Stefanie Gerlach.
Ja, Frau Gerlach.
Ja, also es gibt einen wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen der Höhe des Konsums von Fertigprodukten und der Entstehung von Übergewicht oder Adipositas, also schwerem Übergewicht. Das heißt, je mehr von solchen stark verarbeiteten Produkten, Fertigprodukten man isst, umso höher das Risiko, übergewichtig zu werden. Und das liegt daran, dass diese Produkte heute immer noch viel zu salzig, zu zuckrig und zu kalorienreich sind. Und in Deutschland, da gibt es Studien dazu, besteht die Ernährung aus mehr als 50% mittlerweile aus diesen Lebensmitteln. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Lebensmittelgruppe, die verpackten Lebensmittel, besser kennzeichnet, um den Verbrauchern eine gesunde Auswahl zu ermöglichen. Aber, und da hat die Dame von der Verbraucherzentrale, was, glaube ich, die es gesagt hat, vollkommen recht, der Nutri-Score kann nicht alles. Er kann zum Beispiel keine Auskunft darüber geben, wie eine bewusste und ausgewogene Ernährung aussehen sollte. Dazu muss man wissen, dass die gesündesten Lebensmittel natürlich erstmal die unverarbeiteten sind, weil sie sind wasserreich, sie enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe. Und aus dieser Basis sollte die Ernährung eigentlich hauptsächlich bestehen. Und das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Ja, Herr Minnow meldet sich auch dazu. Aber Sie machen Sachen erstmal kurz zu Ende noch.
Ja, natürlich. Außerdem kann der Nutri-Score auch keine Auskunft darüber geben, wie viel ich von einem Lebensmittel essen sollte. Also wie häufig ich es essen sollte oder wie groß die Portionsgröße sein sollte. Dazu muss man natürlich wissen, grundsätzlich frische Lebensmittel bevorzugen und von den Fertigprodukten, die jetzt mit dem Nutri-Score gelabelt sind, hoffentlich, ich hoffe, das setzt sich weiter durch, dann am besten die grünen Stufen. Damit ist man auf der guten Seite.
Ja, Herr Minnow, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich, dem würde ich gerne ein bisschen widersprechen. Natürlich gibt es viele Naturkostvertreter, die unverarbeitete Lebensmittel hier bevorzugen. Das ist richtig, aber ich finde es schon ein bisschen mutig zu behaupten, das sei wissenschaftlich belegt. Ich meine, wir wollen ja nicht alle mit dem Kochen aufhören. Wir verarbeiten alle jeden Tag Lebensmittel, auch wenn wir kochen. Das ist so eine neue, ein neues Thema, das gerade in bestimmten Gruppen nach vorne getragen wird. Ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein. Ernährungswissenschaftler kommen da auch zu ganz anderen Erkenntnissen. Ich glaube auch, dass man vielleicht den Nutri-Score nicht mit solchen Dingen überfrachten sollte. Der Nutri-Score, ich finde, Sie haben das sehr, sehr gut dargestellt, bietet eine zusätzliche Orientierung. Und diese zusätzliche Orientierung basiert aber oder baut darauf auf, dass es am Ende doch jemanden gibt, der eine Kaufentscheidung entlang eines solchen Siegels dann am Ende auch trifft. Und inwieweit das gelingen wird, das wissen wir alle noch nicht. Das werden wir abwarten müssen, inwieweit tatsächlich sich die Menschen von ihren bisherigen Vorlieben trennen, weil sie ein solches Siegel sehen oder nicht. Also den Nutri-Score zu überfrachten mit zu viel, was der alles kann und was der alles jetzt leisten soll, das wäre unfair, glaube ich, gegenüber diesem System. Und ich würde mich gerne auch der Kollegin vom Verbraucher, von der Verbraucherzentrale anschließen. Man muss genau hingucken, was kann er leisten, und dann ist er auch eine zusätzliche Hilfe und Orientierung.
Welche anderen Erkenntnisse meinen Sie?
Ich möchte auch gerne noch was hinzufügen.
Ja, gleich. Ich würde gerne von Herrn Minhoff noch kurz wissen, welche anderen Erkenntnisse Sie meinen, und dann sind Sie dran, Frau Holzäpfel.
Welche anderen Erkenntnisse in Bezug auf was?
Sie sagten gerade, da kommen Forscher zu ganz anderen Erkenntnissen in Bezug auf den Nutri-Score und verpackte Lebensmittel.
Also ich kann gerne, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig Studien an den Kopf werfen wollten, inwieweit verarbeitete Lebensmittel hier eine besondere Rolle spielen oder nicht.
Ach so.
Das glaube ich, würde jetzt echt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich wollte nur dieser sehr apodiktischen Aussage von Frau Dr. Gerlach widersprechen, das sei wissenschaftlich erwiesen.
Mhm. Frau Holzäpfel, jetzt sind Sie dran.
Genau, ich möchte da Frau Gerlach eindeutig zustimmen. Also Fertigprodukte sind durchaus dafür bekannt, dass sie häufig sehr viel Salz enthalten, fett- und zuckerhaltig sind. Und da gibt es auch Untersuchungen beispielsweise, dass Fertigprodukte auch zum größten Teil eben eher die Bewertungen aktuell zumindest C bis E bekommen würden. Also es ist schon so, dass diese Fertigprodukte eben häufig mehr Zucker, Salz und Fett liefern und vor allem auch gesättigte Fettsäuren, als uns unbedingt gut tut. Es ist natürlich richtig, dass so ein Nutri-Score nicht automatisch heißt, ich wähle A und ernähre mich gesund. Da sind ja jetzt auch schon genug Leute drauf eingegangen, dass es eben trotzdem darum geht, eben abwechslungsreich sich zu ernähren, viele verschiedene Lebensmittel zu kombinieren, denn darauf kommt es letztendlich an. Also an einem einzigen Lebensmittel kann man die gesunde Ernährung natürlich nicht festmachen. Aber bei den Fertigprodukten kommt ja noch hinzu, dass Verbraucher da nicht wirklich viel Einblick haben oder häufig es schwierig haben, rauszufinden, was steckt da jetzt genau drin, welchen Wert hat es für mich. Es sind sehr viele Zutaten, und wir erleben auch eben in der Arbeit mit Verbrauchern immer wieder, dass viele da so ein bisschen aufgegeben haben und gesagt haben, es ist wirklich schwierig, diese Nährwertkennzeichnung umfassend zu verstehen, die Zutatenliste zu studieren. Wenn man verschiedene Produkte vergleichen will, muss man wirklich da Zeit aufwenden, im Supermarkt dann drei nebeneinander halten und erstmal zu gucken, wo steckt wie viel Zucker, wo steckt wie viel Salz. Was heißt jetzt, wenn das eine mehr Salz und das andere mehr Zucker hat? Was ist dann jetzt die bessere Wahl? Was steckt hinter diesen ganzen Zutaten? Und insofern ist es eben sehr wichtig, dass gerade bei diesen zusammengesetzten, hochverarbeiteten Produkten, wo das für Verbraucher schwierig einzuordnen ist, eben wichtig, dass es hier eine einfache Orientierung über den Nutri-Score gibt.
Wenn der Nutri-Score berechnet wird, das geht ja nach einem Algorithmus, nach einem Punktesystem. Wie wird das gemacht? Vielleicht Herr Minhoff.
Ja, das wurde, wie gesagt, festgelegt von der Organisation, die den Nutri-Score entwickelt hat, in Frankreich nach bestimmten sogenannten Nährwertprofilen. Da wird dann gegeneinander verrechnet, wenn etwas mehr Zucker hat und dafür aber auch mehr Ballaststoffe oder mehr Gemüse, dann wird das gegeneinander verrechnet. Am Ende hat man einen einzigen gemeinsamen Wert, und der stellt sich dann im Nutri-Score dar. Wir sind halt schon der Auffassung, dass man da auch noch mal genau hinschauen muss, weil zum Beispiel Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind da jetzt nicht eingeflossen, sondern es ist eben, wie gesagt, ein französisches Modell. Wir würden uns wünschen, dass das von unabhängigen Wissenschaftlern auf europäischer Ebene künftig noch einmal präzisiert wird. Wir haben in Deutschland gerade im Bereich der Bio-Anbieter noch ein großes Fremdeln, sage ich mal, mit dem Nutri-Score. Die fühlen sich nicht ausreichend berücksichtigt, zum Beispiel bei diesem Algorithmus mit den Dingen, die sie für vorteilhaft halten. Also da ist noch ein bisschen nachzuschärfen. Und unser Vorschlag ist, dass das in die Hand der entsprechenden europäischen Aufsichtsbehörde käme, der EFSA. Und wir würden uns freuen, wenn es ein europäisches Modell wird, dass es dann nicht mehr weiterhin alleine in französischer Hand ist.
Vielleicht eine Frage wollte ich vor den Nachrichten noch gern klären. Warum gibt es den Nutri-Score nicht für Produkte, die nur aus einer Zutat bestehen, also zum Beispiel Olivenöl oder Honig oder Mehl zum Beispiel? Vielleicht Frau Holzäpfel.
Ja, also das ist genau das, weil es hier ja um die Grundzutaten geht, die man eben auch über die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die 10 Ernährungsregeln, auch erfassen kann. Also da lässt sich auch an der Rezeptur ja jetzt nicht groß irgendwas ändern. Also ein wichtiges Ziel ist ja auch, über den Nutri-Score noch anzuregen, Hersteller dazu zu animieren, ihre Rezepturen zu überarbeiten und sie eben gesundheitsförderlicher zu gestalten. Und das ist natürlich nicht möglich bei einem Produkt, was nur aus einer Zutat besteht. Insofern, da macht es nicht so wirklich Sinn. Da gibt es auch nicht so viele verschiedene Komponenten, die da gegeneinander dann bewertet und zusammengestellt werden.
Und für Brot vom Bäcker zum Beispiel, also was handwerklich hergestellt wird, da gibt es auch keinen Nutri-Score. Ist das zu kompliziert, den sich zu beschaffen, oder was ist der Grund?
Der Nutri-Score. Frau Gerlach, bitte.
Ja, der Nutri-Score gilt nur für verpackte Fertigprodukte. Ich möchte noch kurz auf Herrn Minhoff eingehen, auf seine Äußerung, der Nutri-Score sei ein französisches Modell, das in Deutschland irgendwie nicht wirklich kompatibel sei. Das stimmt nicht. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat da eine Auswertung gemacht von rund 8.500 Lebensmitteln, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind, und hat festgestellt, ja, der Nutri-Score, die Nutri-Score-Bewertung stimmt mit den allgemeinen Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung überein.
Das überrascht, weil das Max-Rubner-Institut selber Vorschläge macht, wie man den Nutri-Score-Algorithmus noch verbessern müsste. Und die Ministerin hat ausdrücklich gesagt, dass hier noch Nachholbedarf ist. Also da müssen wir uns noch mal ein bisschen gegenseitig abstimmen, was denn jetzt wichtig ist.
Nutri-Score und Biosiegel. Wie Lebensmittel gekennzeichnet werden, ist das Thema dieser Sendung. Und wir sprechen darüber mit Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, mit Stefanie Gerlach von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und Christoph Minhoff vom Lebensmittelverband Deutschland. Und vielleicht mit Ihnen, denn Ihre Fragen und Ansichten zum Thema sind uns hier willkommen. Rufen Sie uns an unter der in ganz Europa kostenlosen Telefonnummer 00800 44 64 44 64, oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Vor den Nachrichten ging es unter anderem darum, wo der Nutri-Score herkommt, ob es ein französisches Modell ist oder nicht. Es ist in Frankreich erfunden worden, und wo die Diskussion darüber geht, ist, ob die Empfehlungen so genau auch auf Deutschland passen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Ich möchte aber jetzt zu Beginn des zweiten Teils der Sendung gern auf andere Siegel zu sprechen kommen, unter anderem das Bio-Siegel. Was sagt es aus, und steht das Bio-Siegel für gesunde Lebensmittel? Frage ich in die Runde.
Ja, da sage ich gerne was dazu. Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Also das Bio-Siegel sagt ja aus, dass Lebensmittel ökologisch erzeugt werden. Sprich, es gibt eben bestimmte Standards zur Tierhaltung oder auch zu Pflanzenschutzmitteln, die eingesetzt werden dürfen, oder bei der Herstellung bestimmte Zusatzstoffe. Sodass es nicht unbedingt direkt jetzt heißt, dass Bio gesund ist, sondern es kommt dann eben wieder darauf an, wie ist so ein Lebensmittel tatsächlich zusammengesetzt, welche Zutaten sind drin, welche Nährwerte. Also das muss man differenziert betrachten. Bei Bio-Lebensmitteln geht es vor allem um die Art der Erzeugung und der Herstellung.
Dann gibt es Siegel für regionale Herkunft, das Regionalfenster. Wie ist das definiert? Vielleicht Frau Gerlach.
Ich möchte vielleicht noch mal generell etwas sagen zu den Siegeln. Der Nutri-Score zeigt den Verbrauchern ganz klar, wenn ich mich gesund ernähren will und auf Fertigprodukte nicht verzichten möchte, welches ist das Beste, was ich nehmen kann, wenn ich in eine bestimmte Produktgruppe gucke. Daneben gibt es aber auch noch, neben dem Gesundheitsaspekt, auch noch andere Kriterien, wie ich meine Lebensmittel aussuche. Zum Beispiel legen viele Verbraucher oder immer mehr Verbraucher Wert darauf, biologisch erzeugte oder regionale Produkte konsumieren. Und das liegt daran, dass sie eine ressourcenschonende Produktion unterstützen möchten, hin zu einer nachhaltigen Ernährung, die nicht nur gesund ist, sondern auch klimafreundlich und umweltschonend. Und da machen solche Produkte mit Siegeln, die darauf hindeuten, dass hier besondere Vorteile vorliegen, macht natürlich Sinn. Das Problem ist bei den ganzen Siegeln, wir haben zu viel davon, und das ist für die Verbraucher unübersichtlich. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz hat jetzt dem Bundesministerium im Sommer empfohlen, langfristig darauf hinzuarbeiten, dass es ein gesetzlich verpflichtendes Klimalabel geben soll und ein gesetzlich verpflichtendes Nachhaltigkeitslabel. Ich denke, in die Richtung muss es gehen.
Glutenfrei, laktosefrei. Es gibt Siegel für die Freiheit von Stoffen, die manche nicht vertragen. Kann man sich darauf verlassen, Herr Minhoff?
Auf die Siegel, das, was dort hinterlegt ist, ja, in der Regel ja. Auch man muss sehen, ja, es gibt unendlich viele Siegel. Sie sollen natürlich immer eine zusätzliche Orientierung bieten, weil eben die Ernährung auch vielfältig ist und auch die Vorlieben der Menschen vielfältig. Der eine achtet mehr auf dies, der andere achtet mehr auf jenes. Und ich bin aber bei meinen Mitdiskutantinnen, dass wir schon gucken müssen, dass wir diesen Dschungel ein bisschen lichten und dass wir eher Siegel bekommen, die dann auch aussagekräftig sind und auch entsprechend hinterlegt. Viele Leute haben immer falsche Vorstellungen davon, was sich hinter einem Siegel tatsächlich verbirgt, weil sie mit den Begrifflichkeiten nicht so vertraut sind oft oder völlig falsche Vorstellungen davon haben. Wir haben das gerade gehört zum Thema Bio-Siegel, was das eigentlich aussagt und was es möglicherweise nicht aussagt. Und da bin ich auch dafür, dass wir genauer hinschauen, auf welche Siegel können wir verzichten, welche Siegel wären sinnvoll. Wir diskutieren gerade in der Branche, inwieweit ein solches Klimasiegel beispielsweise sinnvoll ist. Das ist nicht so einfach wie so oft, denn auch hier Ernährung ist komplex und die Herstellung von Lebensmitteln ist eben auch sehr komplex. Und ein Siegel zu finden, das am Ende alles berücksichtigt, was klimarelevant sein kann, ist gar nicht so einfach. Aber wir arbeiten daran.
Auf eine Siegelart möchte ich noch gern eingehen. Vegetarisch und vegan, auch das kann man auf der Verpackung ansehen. Sind da sämtliche Zusatzstoffe mit betrachtet oder muss man da befürchten, dass es möglicherweise doch nicht ganz so echt ist?
Also ich möchte vielleicht auch mal generell zu Siegeln noch was sagen, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Siegeln. Wenn wir vom Bio-Siegel sprechen, steckt da eine gesetzliche Kennzeichnung dahinter. Es heißt, das ist gesetzlich geregelt, die Begriffe sind definiert und es ist klar, was dahinter steht. Dann gibt es Siegel, die per Lizenz eigentlich vergeben werden, wo also Verträge dahinter stehen, wo wir sagen, das sind also schlicht privatrechtliche Siegel. Also der eine vergibt ein Siegel und der andere vereinbart, ich halte mich an die Vorgaben und darf dafür dieses Siegel nutzen. Und dann gibt es zum Teil auch Siegel, die Hersteller selber für sich entwickeln und auf ihre Produkte drucken. Und insofern haben natürlich verschiedene Siegel ganz unterschiedliche Aussagekraft. Also das kann man auch nicht alles in einen Topf werfen. Und um jetzt nochmal auf vegetarisch und vegan zu kommen, auch hier ist es ja ein Siegel, dass dann beispielsweise die Veganblume oder eben vom damals Vegetarierbund, jetzt ist mir gerade der aktuelle Name entfallen.
ProVeg heißt der Verband.
Genau, danke schön. Das heißt, hier gibt es eben, geht der Siegelnutzer einen Vertrag ein, mit dem der das Siegel vergibt und sagt dann eben, ich halte mich an die entsprechenden Vorgaben und ja, da werden auch Zusatzstoffe berücksichtigt.
Dann gibt es noch Siegel für fairen Handel. Kann jemand erklären, was das ist?
Fairer Handel oder das Siegel?
Das Siegel, beides. Ja, fairer Handel ist vielleicht bekannt, aber was das Siegel aussagt. Da kam, glaube ich, von Frau Holzäpfel noch eine Meldung.
Genau. Also auch hier handelt es sich eben um ein Siegel, was nicht eine gesetzliche Grundlage hat. Das heißt, es ist nicht gesetzlich geregelt. Was bedeutet fairer Handel ganz konkret? Es gibt da verschiedene Organisationen, die sich auch international zusammengeschlossen haben und bestimmte Standards festgelegt haben, zum Beispiel keine Kinderarbeit oder dass eben die Arbeiter sich in den Entwicklungsländern dann in Gewerkschaften organisieren können, dass es bestimmte sichere Abnahmemengen gibt, dass es bestimmte Prämien gibt, dass also einfach mehr Sicherheit auch für die Produzenten dort vor Ort geschaffen wird. Aber wie gesagt, das ist nicht gesetzlich geregelt. Es ist immer die Frage dann, wie wird das Ganze kontrolliert? Und aus unserer Sicht muss so ein faires Handelssiegel auch immer fair zum Verbraucher sein, also darf nicht mehr versprechen, als tatsächlich dahinter steht.
Ich glaube, dass Nachhaltigkeit das große Thema des Ernährungstrends der Zukunft sein wird. Und deshalb müssen wir auch gucken, dass wir da auch besser werden oder genauer gesagt, dass wir auch dort eine Möglichkeit haben, dem Verbraucher wirklich eine überzeugende Orientierung zu geben. Von daher sind solche Siegel dann sinnvoll, wenn sie, genau wie es Frau Holzäffel sagt, entsprechend auch hinterlegt sind.
Wir haben eine Mail bekommen von Andreas Meyer. Er schreibt, allein der Nutri-Score sei nicht hilfreich. Es gibt auch einige Lebensmittel, die im roten Bereich wären, aber für eine ausgewogene und schmackhafte Ernährung wichtig sind. Auch für die Verträglichkeit sind einige Zutaten in bestimmten Lebensmitteln wichtig, zum Beispiel Zucker in Tomatensoße. Und es sei genauso wichtig anzugeben, wie viel von einer Zutat hinzugefügt würde, zum Beispiel bei Konfitüre. Er habe eine Konfitüre gekauft mit einem Fruchtanteil von 75% und einem Zuckeranteil von 46%. Das ergibt insgesamt mehr als 100%. Und es stellt sich die Frage, wie viel Zucker wurde denn da hinzugefügt? Zwei Fragen in einer. Wer kann sie beantworten?
Gerne sage ich was dazu. Ich glaube, dass viele überrascht sein werden, wenn jetzt der Nutri-Score eingeführt wird, welche Lebensmittel wie dann am Ende bewertet sind. Wer sich da schon mal einen Überblick schaffen will, ich will nicht Werbung für, um Gottes Willen, einzelne Hersteller machen, aber es gibt zum Beispiel im Bereich Tiefkühl das ein oder andere Unternehmen, das sein Sortiment ja bereits mit dem Nutri-Score online gekennzeichnet hat. Und wenn man da mal durchschaut, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel ganz oft einen sehr guten Nutri-Score haben. Und bei anderen wird man ganz überrascht sein, dass er einen guten Nutri-Score hat, wo man es so landläufig eher nicht vermutet hätte. Also das heißt auch, und das beantwortet die zweite Frage mit, der Nutri-Score für sich alleine, glaube ich, kann nicht die Orientierung bieten. Sie brauchen nach wie vor die Nährwerttabelle. Und in der Nährwerttabelle steht eben ganz genau drin, was im Lebensmittel drin ist, wie viel Zucker und wie viel Fett, wie viel Salz und so weiter und so fort. Was so ein bisschen schwierig ist, glaube ich, für die Unternehmen ist, der Gesetzgeber hat uns aufgegeben, möglichst transparent zu sein und mit Zutatenverzeichnis und Nährwerttabelle ziemlich transparent zu zeigen, was ist in diesem Lebensmittel drin. Aber da eben komplexe Lebensmittel doch auch komplex zusammengesetzt sind, ist jetzt die Transparenz wiederum das Argument, dass man sagt, das sei verwirrend. Also für eine Version wird man sich am Ende entscheiden müssen aus unserer Sicht. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, der Nutri-Score ohne die Nährwerttabelle könnte möglicherweise auch in die Irre führen.
Jetzt ist noch das Rätsel zu lösen, wie die Konfitüre mit einem Fruchtanteil von 75% und einem Zuckeranteil von 46% existieren kann. Das gibt ja insgesamt 121%, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wer kann dazu was sagen?
Naja, ich glaube, da muss man einfach berücksichtigen, dass der Zucker natürlich im Fruchtanteil steckt. Das kann man jetzt nicht eins zu eins addieren, ja, sondern
Dreisatz.
Dreisatz ist auch nicht wirklich anwendbar, aber da gibt es Überschneidungen. Man darf diese beiden Werte nicht einfach addieren.
Also
ich möchte aber noch etwas sagen. Der Nutri-Score weist natürlich den Gesundheitswert der Lebensmittel aus, wie sie im Regal liegen. Das heißt, wenn ich da jetzt im Tiefkühlregal liegen. Wenn ich da jetzt Fischstäbchen habe, die plötzlich mit einem A gekennzeichnet sind, obwohl sie eine Panade drumherum haben, dann werden sich einige vielleicht wundern. Aber es ist natürlich die Frage, wie ich zu Hause diese Fischstäbchen zubereite. Wenn ich die jetzt in die Fritteuse werfe, wo die Panade ordentlich viel Fett ziehen kann, habe ich am Ende ein anderes Produkt, was ich esse, als wenn ich die Fischstäbchen jetzt einfach in den Backofen lege, ohne weitere Fettzugabe. Dann
Sie sehen, so einfach ist es doch nicht. Ja. Man muss sich doch ein bisschen damit befassen.
Ja, da wollte aber Frau.
Also, wie er auf der Packung steht, wenn ich noch mal Fett dazugebe, dann ändert sich natürlich die gesundheitliche Bewertung des Essens, was ich dann zu mir nehme. Mhm. Und ich möchte noch was sagen zu dem Herrn mit dem Zucker in der Tomatensoße. Ja, der Zucker in der Tomatensoße, weil der zugesetzte Zucker, muss man sagen, nicht der Zucker, der in Tomaten natürlicherweise drin ist, Der zugesetzte Zucker wird die Bewertung durch den Nutri-Score verschlechtern, aber Zucker grundsätzlich ist ja nicht verboten. Und Zucker als Gewürz verwendet und nicht als Massenzutat kann man ja wirklich auch einsetzen. Das spricht ja nichts dagegen. Also auch eine rote Labelung heißt nicht, dass ein Produkt verboten ist, aber es ist ein Warnhinweis, wenn man zu viel davon isst, ist es nicht gut für die Gesundheit.
Ein paar Kartoffeln, ein Blumenkohl, Wasser, Milch, Mehl und ein Ei für die Soße. Dazu eine Frikadelle, selbstgemacht aus Hackfleisch, trockenem Brot, Zwiebeln und einem Ei. Und mit Gewürzen und noch ein paar weiteren Zutaten kann man ein leckeres Mittagessen herstellen. Zumindest die Köchin oder der Koch weiß auch, was drinsteht. Allerdings kommt es immer häufiger vor, dass wir gar nicht wissen, was wir genau zu uns nehmen. Fertig produzierte Lebensmittel, wir haben schon in dieser Sendung auch darüber gesprochen, die nehmen einen immer größeren Anteil an unserer Ernährung ein, von der Tortellini aus der Tüte bis zum vorgefertigten Tellergericht. Ob das alles gut ist, was drin ist, hier schaffen Siegel auf der Verpackung vielleicht ein gutes Gefühl. Der Trend weg vom Selberkochen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter durchgesetzt. Susanne Kuhlmann dazu.
Öffnen, aufwärmen, essen und fast kein Abwasch. Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza machen unser Leben leichter. Convenience heißt der Fachbegriff dazu, Annehmlichkeit. Mit knapp 338.000 Tonnen im Jahr 2019 ist der Absatz von Tiefkühlpizza innerhalb von 10 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Die Angebotspalette an Fertigkost insgesamt ist enorm gewachsen und gleichzeitig differenzierter geworden, hat Alexandra Borchert-Becker beobachtet, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherinitiative.
Neue Formen sind hinzugekommen. Es gibt nicht nur Dosen und Trockenware oder Tiefkühlgerichte, sondern eben auch Frischware, die dann gleich verzehrsfertig ist aus dem Kühlregal, also wie fertige Salate zum Beispiel oder geschnittenes Obst. Gut, nun ist es kein klassisches Fertiggericht. Und auch diese To-Go-Fertigprodukte, also dass man immer und überall essen kann, das ist auch was, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Knapp 24 Kilogramm Fertiggerichte und Suppen hat jeder von uns in diesem Jahr statistisch gesehen gegessen. Die genannten Zahlen stammen aus der Datenbank des Online-Portals Statista, das unter anderem Daten aus offiziellen Quellen wie dem Statistischen Bundesamt und von Meinungsforschungsinstituten aufbereitet. So auch die über den Kartoffelkonsum, der etwa bei 55 Kilogramm pro Kopf liegt. Die Hälfte davon wird allerdings in Form von Pommes frites und Chips gegessen, also verarbeitet. Zum Vergleich, 1950, vor 70 Jahren, war der Kartoffelverbrauch mit 186 Kilogramm pro Person mehr als dreimal so hoch. Zeitweise war die Kartoffel als Dickmacher verschrien. Zu Unrecht, denn dick macht nur das Fett von Pommes und Co. Vor allem aber entdeckten wir unsere Nudelleidenschaft.
Die gehören zu den Lieblingsgerichten, also Spaghetti, Lasagne, Spätzle und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt. Das hat sicherlich die Kartoffel zum Teil verdrängt.
Weil es immer schneller und mit weniger Aufwand gehen sollte. Der Umsatz in der Herstellung von Fertiggerichten hat sich zwischen 2009 und 2019 verdreifacht. Die Bequemlichkeit hat allerdings einen Preis.
Man kann die Zutaten nicht selbst bestimmen. Es gibt immer wieder Untersuchungen über Fertiggerichte. Fertigprodukte hat oft höhere Gehalte an Fett und Salz, wenn es so komplette Mahlzeiten sind, also durch das Zubereitungsfett oder durch Soßen, durch Sahne. Es ist oftmals teurer als selber kochen. Es fällt mehr Verpackung und Müll an. Und was ich auch ganz wichtig finde, das Kocherlebnis fehlt. Also dieses Bewusstsein, so ich koche mir jetzt selber was Schönes und mache das von A bis Z, das fehlt damit auch.
Dass es in Lebensmittelgeschäften immer mehr Tiefkühltruhen und Kühlregale mit Fertigkost gibt, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Nahrungsmittelhersteller sich auf Personengruppen mit besonderen Ernährungswünschen einstellen. Das Angebot an Laktose- und glutenfreien Produkten ist gewachsen, während sich die Einstellung zu vielem vom Tier verändert. Ute Gomm vom Bundeszentrum für Ernährung, BZFE.
In jüngster Zeit eben betrifft es auch oder umschließt es auch vegetarische und vegane Ersatzprodukte. Also angefangen vom Grillkäse über Burger-Patties, vegetarische oder vegane, bis hin zu Gemüsebratlingen. Das ist so ein Sortiment, was sicherlich erst in jüngster Zeit noch dazu gekommen ist.
Und seit die Corona-Pandemie unseren Alltag drastisch verändert hat, gäbe es eine Tendenz zu häufigerem Kochen zu Hause, vermutet sie.
Das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass einfach sehr viele Menschen im Homeoffice sind, auch nicht weiter verwunderlich.
Und Alexandra Borchert-Becker berichtet über eine Befragung zum Thema Corona und Kochen.
So ein Drittel der Befragten haben angegeben, dass sie mehr kochen als vorher. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass der überwiegende Teil es nicht tut. Aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz zu erkennen. Sie kochen öfter, verwenden häufiger frische Zutaten, das heißt dann auch seltener Fertigprodukte und kochen auch öfter zusammen als vorher.
Auf lange Sicht geht der Trend weg vom Selberkochen und hin zu vorgefertigten Produkten. Das war ein Beitrag von Susanne Kuhlmann. Am Telefon hat sich Herr Gönz gemeldet. Guten Tag, Herr Gönz.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Ja, genau. Also ich habe mir gestern Abend eine Tiefkühlpizza geholt und dann, wo ich zu Hause war und die gegessen hatte, auf die Verpackung geguckt und mit Erstaunen festgestellt, dass die Nutri-Score von B hat, also noch im grünen Bereich ist. Und das hat mich doch sehr gewundert, weil das ja eigentlich das klassische Junkfood ist, wo immer gesagt wird, der Nutri-Score soll darauf hinweisen, eben, dass eine Ernährung damit nicht so gesund ist. Und auch wenn ich hier auf die Referenzmengen in der Nährwerttabelle gucke, da habe ich 70% der gesättigten Fettsäuren mit dem einen Gericht schon zu mir genommen. Da denke ich, wahrscheinlich liegt es daran, dass das nur innerhalb der einen Produktgruppe Tiefkühlpizza oder Tieffertigprodukte verglichen wird. Aber dann macht das in meinen Augen wenig Sinn, weil dann nur der informierte Verbraucher, der sowieso weiß, dass das nicht so gesund ist, schon sehen kann, dass das trotzdem nicht so gut ist. Und die man ja eigentlich erreichen will mit so einem Nutri-Score, denken, B.O. klasse, da kann ich richtig viel von essen.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wer kann das beantworten? Warum ist eine Fertigpizza mit B?
Ja, ich will dazu sagen, also grundsätzlich, wenn man eine Fertigproduktpizza essen möchte, ist es natürlich besser, eine B gekennzeichnete als eine D oder E gekennzeichnete zu nehmen, grundsätzlich. Aber der Zuhörer oder Anrufer hat natürlich recht. Und das haben wir vorhin auch schon gesagt. Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. Man kann hin und wieder Fertigprodukte nutzen, aber auch die kann man aufpimpen. Also man kann drüber nachdenken, wenn man schon eine Fertigpizza nimmt, die noch zu verbessern, zum Beispiel indem man eine geschnittene Paprika drüber streut, bevor man sie in den Backofen schiebt. Oder vorher einen Salat isst oder zubereitet in der Zeit, wo die Pizza in den 10 Minuten, wo die Pizza im Backofen ist. Oder hinterher ein Stück Obst isst. Also auf diese Weise kann man seine Mahlzeiten verbessern, indem man sie ergänzt mit Obst und Gemüse beispielsweise.
Darf ich auch noch einen Satz dazu sagen? Ich finde zum einen erstmal mutig, dass der Zuhörer, dass der Herr Gönz sich getraut hat, eine Pizza zu kaufen, obwohl er offenbar gleichzeitig ein schlechtes Gewissen dabei gehabt hat. Auf der anderen Seite zeigt das ja genau, wie die Alltagsfragen dann sind. Hätte er sich zum Beispiel für einen Lieferdienst entschieden und hätte sich die Pizza liefern lassen, dann hätte er überhaupt keine Information darüber, wie jetzt für diese Pizza der entsprechende Nutri-Score oder die Nährwerte sind. Das ist auch so ein bisschen, da wird ein bisschen ein Mythos hochgehalten. Ich glaube, wenn Sie mal Kochbücher vergleichen, die Rezepturen aus Kochbüchern mit den Rezepturen von den Produkten, die von den Unternehmen hergestellt werden, da werden Sie nicht immer finden, dass die Kochbuchrezepturen die besseren Zusammensetzungen haben. Jeder, der die Talkshow oder jeder, der die Kochshow anschaut, kennt den berühmten Satz eines jeden Fernsehkochs und jetzt noch eine ordentliche Prise Salz. Salz und Zucker rein. Das alles, diese Transparent liefern Ihnen eben genau nur die Produkte, die entsprechend so verpackt sind und so beispielsweise als Tiefkühlprodukte angeboten werden und die anderen eben nicht. Auch nicht die, die Sie selber herstellen. Nichtsdestotrotz hat Frau Gerlach recht, man kann jedes Lebensmittel auch noch grundsätzlich in ein positives Umfeld noch zusätzlich bringen.
Herr Lange hat uns angerufen. Wir sind recht kurz vor den Nachrichten, aber Ihre Frage können Sie vielleicht noch stellen.
Na, Frage nicht, eher eine Bemerkung.
Ja, gerne.
Ich finde es interessant, dass Sie so lange über einen, ich sag mal, x-ten Score oder wie auch immer diskutieren können. Letztendlich geht es ja eigentlich darum, es ist die Zusammenballung zweier, sagen wir mal, englischen Begriffe, die im Grunde genommen den meisten Verbrauchern wenig sagen, Nutrification und Score, die Wertung, die Tabelle, warum man das auch immer so macht. Lebensmittelampel wäre wahrscheinlich einfacher gewesen und auch eingängiger. Der Begriff ist aber wohl verworfen wurden. Und das nächste ist, es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht aussagekräftig, weil sie an die Flasche Öl ja theoretisch, genauso wie an den Zucker und das Mehl oder überall einen roten Punkt dran machen müssen. Mhm. Weil Öl ist Fett und Zucker ist Zucker und Mehl ist Kohlenhydrate. Mhm. Und das sind verpackte Lebensmittel und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Sinnvoll heißt doch eigentlich, dass wir die unbekannten Dinge in den Lebensmitteln aufzeigen. Und da müsste man einfach sagen, wir nennen Zucker Zucker und nicht Kristallzucker Zucker. Und Maissirup, was auch Zucker ist und Kohlenhydrate, nennen wir eben Stärke. Also ich sag's mal so, es gibt ganz viele Bezeichnungen, die nicht in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel nicht klarstellen, was es eigentlich ist, welche ernährungsphysiologischen Wirkungen sie haben und was da drin ist. Es schreibt auch keiner an seinen Kuchen genau dran. Da schreibt er Backfett dran und dann schreibt er vielleicht noch Butter dran und dann, wer rechnet das bitte schön in der Kaufhalle zusammen?
Ja, man muss wissen, alles, was an Kennzeichnung da ist, kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum oder das denken sich nicht die Hersteller irgendwie einfach so aus, sondern das ist alles bis ins letzte Detail genauestens gesetzlich festgelegt. Und dazu gehört beispielsweise, das ist ja oft verwirrend, man sagt ja, wie viel Zucker da drin ist, weiß ich nicht, weil da stehen ja ganz verschiedene Zuckerarten drauf. Tatsächlich kann man das sehr wohl sehen, nämlich an der Nährwerttabelle, da steht drin, wie viel Zucker ist insgesamt drin. Aber es gibt eben Menschen, die gegen ganz bestimmte Zuckerarten hier, oder die genau aufpassen müssen, dass sie bestimmte Zuckerarten nicht zu sich nehmen, weil sie Allergien haben oder sonstiges. Und deshalb muss sehr genau gekennzeichnet werden, welche Art von Zucker oder welcher sonstigen Inhaltsstoffe in diesem Produkt enthalten sind. Und das ist eine Vorschrift, das ist eine Regelung, die der europäische Gesetzgeber schon vor vielen, vielen Jahren so getroffen hat. Das denken sich die Unternehmen nicht aus. Das dient im Grunde am Ende dem Gesundheitsschutz.
Mhm. Frau Zühl hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Zühl. Was ist Ihr Anliegen?
Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle. Und ich habe ich möchte sagen, ich habe bei der Charité schon eine Studie mitgemacht für Adipositas und habe da auch einiges gelernt. Und für mich wäre wichtig, dass diese Nährwerttabelle auf jeden Fall erhalten bleibt. Man kann ja außerdem beides machen, den Nutri-Score und das andere. Aber ich finde die Nährwerttabelle für mich persönlich individueller. Ich kann ja rechnen und ich weiß auf 100 Gramm so und so viel. Und wenn ich da nur den Nutri-Score habe, ist mir einfach zu ungenau. Und wenn man beides aufrechterhalten würde, das wäre sehr schön.
Ja, herzlichen Dank. Frau Holzäppel, bleibt die uns die Nährwerttabelle erhalten?
Ja, auf jeden Fall. Also der Nutri-Score ist nur eine zusätzliche Kennzeichnung. Das soll auf gar keinen Fall die Nährwerttabelle ersetzen. Also sowohl die Zutatenliste als auch die Nährwerttabelle als auch alle anderen gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente bleiben nach wie vor. Der Nutri-Score kommt nur eben vorne aufs Produkt, direkt gut erkennbar, zusätzlich mit drauf.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein fair gehandeltes Bioprodukt habe, dann komme ich dann unter Umständen auf ein halbes Dutzend Siegel auf der Verpackung.
Ja, oder auch noch ein paar mehr. Also da ist finden wir immer wieder, zu den Siegeln kommen dann ja noch die Werbeaussagen. Also so eine Packung ist ja gut bestückt mit allem Möglichen und nicht nur das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern eben auch noch viele weitere Dinge, die Hersteller da gerne draufschreiben.
Herr Rieger hat uns angerufen.
Eine Untersuchung des Bundes. Ja, es gibt, glaube ich, eine Untersuchung der Verbraucherzentralen Bundesverband, die mal nachgefragt haben, was die Menschen eigentlich auf der Verpackung wünschen. Und das war sehr erstaunlich, weil die Menschen sich eigentlich auf der einen Seite viel weniger wünschen, auf der anderen Seite aber viel mehr wissen wollen. Das ist auch nicht ganz einfach manchmal.
Mhm. Herr Rieder, ja, es ist natürlich auch vor allem wichtig, dass die Informationen, die Verbraucher dann finden, auch deutlich erkennbar, klar verständlich sind und vor allem ehrlich und transparent sind.
Genau.
Ja, jetzt ist Herr Rieger dran, der hatte uns angerufen und es geht Ihnen um Essen in der Schulmensa. Guten Tag, Herr Rieger.
Schönen guten Tag auch an die Runde. Gerade haben Sie das Thema nochmal aufgerufen, der Siegel. Und das würde ich aus meiner Sicht kritisieren, denn wir haben damit eine, in Anführungsstrichen, Versiegelung von Lebensmitteln, denen jetzt natürlich die Übersicht fehlt. Aber das Problem an der Wurzel zu packen, das muss nach meiner Meinung in der Schule begonnen werden. Ich habe das mal essbare Ernährungsbildung genannt. Wir haben in der Schule sehr viel auch über gesundes Essen, zum Beispiel mit dieser Ernährungspyramide, gelernt und gelehrt. Aber die Widersprüche, die sich darauf schon am Tage selbst ergeben, kann man dann auf den Tellern des Mensa-Essens sofort erkennen. Und da werden natürlich widersprechende Botschaften gesendet. Und von daher denke ich mal, müssen wir und plädiere ich auch dafür, viel mehr in diese Form des emotionalen Lernens zu investieren, um dann auch mal im Vergleich mit den Folgekosten von Bewegungsmangel und Fehlernährung noch einmal nachzurechnen, ob sich das dann, was wir jetzt machen, wirklich ausreichend ist, diesem Problem zu begegnen. Und nochmal muss ich leider die Runde etwas kritisieren. Das Siegel in allen Ehren. Aber ich meine, wenn wir dem Übel beikommen wollen, sollten wir das doch schon bei den Kompetenzen, die wir in der Schule vermitteln, anfangen.
Ja, wer kann dazu etwas sagen? Meine Meinung ist, man kann das eine tun und das andere nicht lassen.
Ja, das Thema Adipositas wurde angesprochen, deswegen würde ich da gerne darauf antworten.
Ja, gerne.
Frau Gerlach, da haben Sie natürlich vollkommen recht, Herr Riegler. Die Ernährung in der Schule, das Schulessen zu verbessern, ist seit vielen Jahren ein Bestreben der Politik und wir unterstützen das von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft sehr. Denn wir wissen, dass das eine sehr wirksame Maßnahme der sogenannten Verhältnisprävention ist. Und Sie haben recht, essbare Ernährungsbildung, die muss auch in der Schule gelebt werden. Dazu sind Vernetzungsstellen für Schulverpflegung eingerichtet worden in jedem Bundesland. Trotzdem in den letzten 12, 13 Jahren haben es nur 3 Bundesländer geschafft, diese Kriterien für eine gesunde Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wirklich verpflichtend umzusetzen. Und das ist Berlin, das Saarland und Hamburg. Und für alle anderen wird es weiterhin schwierig. Also das ist ein großes Problem, an dem auch weiter gearbeitet werden muss. Insgesamt kritisieren wir, dass das gesamte Außerhausessen, und da zählt nicht nur die Schul- und Kita-Ernährung dazu, sondern auch alles, was man so to-go bekommt, Lieferdienste, Convenience, Fastfood, ist überhaupt nicht gekennzeichnet. Da haben wir außer den Allergenen, die da vielleicht drin sind, aber wir haben keine Informationen über die Zusammensetzung der Hauptnährstoffe. Wir wissen nicht, ist das gesund oder nicht. Da ist wirklich Wildwuchs. Also das ist Fahren im Blindflug, wenn Sie so wollen. Und unsere Bundesministerin Julia Klöckner hat ja eine nationale Reduktionsstrategie vor 2 Jahren angefangen, die dazu führen soll, dass Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Lebensmitteln gesenkt werden. Das ist auch eine freiwillige Angelegenheit. Und hier ist das Außerhausessen völlig außen vor. Und wir haben ja vorhin schon gehört, das Außerhausessen, Convenience Food, nimmt zu. Die Leute kochen nicht mehr so viel. Und ob die nun jetzt auch in Zukunft so viel kochen werden wie im letzten Lockdown, der jetzt untersucht wurde, wage ich mal zu bezweifeln. Der Trend zum Convenience dauert ja schon seit Jahren an und nimmt immer mehr zu. Also da müssen wir wirklich genauer hingucken und diese nationale Reduktionsstrategie muss sich auch auf das Außerhausessen beziehen. Und wir müssen wirklich alles dran setzen, dass die Ernährung in Kita und Schule sozialverträglich auch wird. Das muss kostenlos sein für die Kinder. Und es müssen die Qualitätskriterien wirklich eins zu eins umgesetzt werden.
Ja, herzlichen Dank dafür. Nehmen wir mal an, ich habe gar kein Problem mit Übergewicht. Es könnten sogar ruhig 1 oder 2 Kilo mehr sein. Hilft mir der Nutri-Score dann auch? Der bewertet einen hohen Energiegehalt der Nahrung ja negativ.
Ja, aber der hilft. Das ist nur ein Aspekt, ein hoher Kaloriengehalt. Und im Zweifel, gerade bei Adipositas-Therapie gilt immer, frische Lebensmittel bevorzugen. Die sind wasserreich, die haben eine niedrige Energiedichte. Das heißt, man kann viel davon essen und hat trotzdem wenig Energie aufgenommen. Das ist das A und O. Was nützt es mir, wenn ich mich von kaloriendichten Kalorienbomben ernähre, wo ich jeweils nur weiß ich nicht, ein 15 Gramm essen darf. Und dann habe ich schon meine Kaloriengrenze für die Mahlzeit erreicht. Mhm. Davon werde ich nicht satt. Das macht unzufrieden, das macht auch hungrig, das macht auch nervös und aggressiv. Also viel Masse essen das befriedigt, glaube ich, eher und die energiedichten Lebensmittel vielleicht in kleinen Portionen dazu geben.
Und das auch, wenn man im Grunde genommen gar kein Übergewicht hat, sondern möglicherweise sogar ein bisschen zu wenig wiegt. Frau Holzäpfel, was sagen Sie?
Ja, auf jeden Fall, genau. Es geht ja darum, dass man insgesamt die Zusammensetzung dieser Lebensmittel bewertet. Es kommt ja immer noch am Ende drauf an, wie viel wähle ich denn insgesamt dann von bestimmten Produkten aus? Wie kombiniere ich das mit frischen Lebensmitteln? Aber es zeigt einfach bei den verarbeiteten, verpackten Produkten an, ist es ein Lebensmittel, was eher ausgewogen ist oder von der Zusammensetzung eher nicht so ausgewogen ist. Und das hat eigentlich gar nichts unbedingt direkt damit zu tun, ob ich jetzt übergewichtig bin oder nicht. Für diese Gruppe ist es natürlich besonders wichtig, auch darauf nochmal zu achten. Aber auch für alle anderen kann es positive gesundheitliche Effekte haben.
Thomas Meinert ist ins Studio gekommen.
Dass wir alle der Meinung sind, dass ohne Bildung, ohne Transparenz und ohne das Zutun der Menschen selber und auch dem Willen, dass eben alles nicht funktionieren kann. Und deshalb sind manchmal die Erwartungshaltungen, die da so an so ein Siegel geknüpft werden, vielleicht auch etwas zu hoch gegriffen.
Thomas Meinert ist ins Studio gekommen mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau der Punkt, den wir gerade hatten, dass es sehr unterschiedliche Menschen gibt, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, groß, klein, dick, dünn, jung, alt. Das, darauf nimmt der Nutri-Score keinerlei Rücksicht und das war eine Kritik, die sehr, sehr häufig am Telefon geäußert wurde und auch per E-Mail kam. Herr Samberger aus Bocholt sagt, man sollte vielleicht europaweit ein Label schaffen und nicht nur deutschlandweit und das dann aber auch verpflichtend machen und nicht nur freiwillig. Und die Frage, Nutri-Score, ist der Begriff gewählt worden, weil man es vielleicht mal europaweit machen will? Oder wie erkläre ich einem Kindergartenkind, was ein Nutri-Score ist? Gibt es da einen schönen deutschen Begriff?
Wer hat einen deutschen Begriff für Nutri-Score?
Nährwertampel war mal ein deutscher Begriff, aber da eben eine Ampel nur drei Farben hat und nicht fünf, glaube ich, genau, hat man sich dann für was anderes entschieden.
Das war auch ein anderes
System. Also ich denke,
man hat hier einen neuen Namen erfunden. Der Nutri-Score, der wird sich so einbürgern wie der Begriff iPad oder WLAN. Also ich glaube, das ist einfach eine Frage der Gewöhnung. Und der Zuhörer hat natürlich recht, auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft setzt sich dafür ein, dass es ein EU-weit einheitliches ein Label wird, der Nutri-Score. Und das ist übrigens jetzt auch gerade ganz aktuell der Fall. Wir haben ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland und Frau Klöckner hat hier zugesagt, sich auf der EU-Ebene für ein einheitliches Label einzusetzen. Wir hoffen natürlich sehr, da sie den Nutri-Score in Deutschland ermöglicht hat, dass sie sich auf der EU-Ebene auch für den Nutri-Score einsetzen wird. Und dazu wird es, ich glaube, im Dezember jetzt, also schon recht bald, eine EU-Agrarratssitzung geben. Und da ist es eben das Ziel, zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung der Mitgliedstaaten zu kommen. Also es wird hier sehr spannend in der nächsten Zeit.
Gibt es finanzielle Anreize für die Hersteller, diesen Nutri-Score zu verwenden?
Nein. Wir sind schon froh, dass wir nicht dafür eine Lizenzgebühr bezahlen müssen. Nein, das gibt keinen irgendwie Vorteil.
Es sollten auch.
Also ich denke, dass Hersteller durchaus profitieren können, wenn sie gute Produkte herstellen, die von Verbrauchern eben positiv wahrgenommen werden. Und wenn hier dann die Produkte sich in eine gesündere Richtung entwickeln, können natürlich auch Hersteller davon profitieren.
Es sollten noch andere Angaben da sein. Fleisch, Geflügel könnte man ja auch mit einem Scan-Label verwenden, wo man dann einen Blick in den Stall werfen kann. Denn ein mageres Hühnchen, das
gibt es schon.
Das gibt es schon. Aber
das gibt es in Teilen schon, ja.
Ja, aber ein mageres Hühnchen, da sehe ich ja nicht, ist das nur ein Käfighuhn, ganz eng, wenig Platz aufgewachsen, oder war es ein Huhn, was draußen laufen konnte? Also noch weitere Kennzeichnung, gerade von Fleisch, Geflügel, Fisch.
Ich möchte gerne noch was zum Nutri-Score sagen, das ist eben ein bisschen untergegangen. Im Moment haben wir hier nur eine freiwillige Kennzeichnung, aber es ist natürlich klar, der Nutri-Score kann nur dann wirken, wenn wir wirklich eine Marktdurchdringung erreichen. Was nützt es, wenn 3-4 Unternehmen den Nutri-Score verwenden? Dann haben die Verbraucher nichts davon. Also insofern ja, wir plädieren dafür, dass der Nutri-Score wirklich verpflichtend eingeführt für alle. Und dann hoffen wir natürlich auf einen sogenannten Nudging-Effekt. Das heißt, das ist ein großer Anreiz für die Hersteller, ihre Produkte inhaltlich zu verbessern, damit sie eben eine schlechte Bewertung vermeiden können. Also von Rot nach Orange gehen beispielsweise oder von Gelb nach Hellgrün. Dazu müssen sie die Rezepturen ihrer Produkte verbessern. Und davon würden wir alle profitieren, denn die Auswahlpalette für die Verbraucher von gesunden Ernährungsmitteln würde dadurch zunehmen. Also verpflichtende Mehrwertkennzeichnung durch Nutri-Score, das ist unser Wunsch.
Ja, da müsste Frau Klöckner es schaffen, einfach diejenigen zu überzeugen, die völlig andere Nährwertkennzeichnungsmodelle seit vielen, vielen Jahren aus deren Sicht erfolgreich eingeführt haben. Die Skandinavier, die ein anderes System haben, oder eben die Italiener, die ein anderes System haben. Oder auch diejenigen überzeugen, die der Auffassung sind, wie jetzt auch viele Hörer, wie ich gerade verstehe, dass sie nicht hundertprozentig überzeugt sind von diesem Modell. Es gab ja verschiedene Modelle es gab ganz unterschiedliche Wünsche, die Verbraucher geäußert haben bei den Umfragen, die es gab. Und ich finde, wir müssen jetzt schauen, inwieweit der Nutri-Score zunächst einmal erfolgreich in Deutschland eingeführt wird. Und da bin ich nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass viele Unternehmen, gewichtige Handelsunternehmen haben angekündigt, dass sie auf ihren sogenannten Eigenmarken den Nutri-Score einführen werden. Große Hersteller haben angekündigt, den Nutri-Score einzuführen. Und wenn Sie mal in Frankreich in den Supermarkt gehen oder in anderen Ländern, in denen der Nutri-Score bereits eingeführt ist, dann werden Sie feststellen, auch dort finden Sie ihn eher selten. Und ich bin mir sicher, nirgendwo wird man so viele Nutri-Score-Kennzeichnungen finden, auch auf freiwilliger Basis wie in Deutschland.
Nochmal die Kritik der Hörerin aus Lüneburg. Fleisch und Geflügel wird in Fertiggerichten verwandt. Da sehe ich dann vielleicht, ob es ein mageres oder ein eher fettiges Produkt ist. Ich weiß aber nicht, ob das Hühnchen vielleicht Antibiotika bekommen hat und wie viel Auslauf es hatte. Also da ist der Nutri-Score, so die Hörerin, doch auf halbem Weg stehen geblieben.
Also da hat der Nutri-Score ja gar nichts damit zu tun, denn das ist ein anderes Thema. Nutri-Score beschäftigt sich mit den Nährwerten von Lebensmitteln. Es geht aber nicht um die Art der Erzeugung oder um die Herkunft von Tieren. Das kann der Nutri-Score nicht leisten und das macht auch keinen Sinn, jetzt alles in diesen Nutri-Score mit einzubauen, denn dann geht ja genau das verloren, dass es leicht erkennbar, direkt verständlich ist. Dann wird es wieder sehr kompliziert und komplex und das macht aus unserer Sicht als Verbraucherzentrale keinen Sinn, jetzt da alle möglichen verschiedenen Dinge in ein Riesenlabel zu packen, sondern Nutri-Score geht um Nährwerte. Was dann die Geschichte ist mit Tierwohl, ist nochmal eine andere Sache. Das ist richtig, dass das wichtig ist und gerade bei verarbeiteten Produkten haben wir ja das Problem, dass der Verbraucher letztendlich gar nichts darüber erfährt, in den meisten Fällen, wie diese Tiere gehalten wurden. Also wir haben ja beispielsweise, wenn man auch sich die Eier anschaut, wenn ich frische Eier kaufe, gibt es eine gesetzliche Kennzeichnung, da ist die Haltungsform klar erkennbar. Bei verarbeiteten Eiern, in beispielsweise Nudeln, erfahre ich das nicht unbedingt. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift dafür. Das heißt, ich kann nicht die bewusste Kaufentscheidung treffen, ich möchte aber nur Nudeln mit Eiern aus Freilandhaltung, wenn der Hersteller das nicht freiwillig angibt. Und dann bleibt das wieder eine reine Vertrauenssache.
Benachteiligt der Nutri-Score Bioprodukte? Die Frage möchte ich noch geklärt wissen. Die Hersteller von Bioprodukten können ja zum Beispiel nicht einfach Süßstoffe statt Zucker nehmen. Wer kann dazu was sagen?
Dass sich die Biobranche vielleicht ein bisschen schwer tut mit dem Nutri-Score, kann ich verstehen. Sie haben auch so ein bisschen profitiert, muss man ehrlicherweise sagen, aus meiner Sicht zumindest, dass die Leute Bio mit gesund gleichsetzen. Und das ist immer nicht das Gleiche. Bio bezieht sich auf eine bestimmte Produktionsform, muss aber nichts besonders beheißen, dass das Lebensmittel besonders gesund ist. Also da muss man doch mal hingucken. Auch im Bio-Bereich gibt es viele Fertigprodukte und da gibt es einige gesündere und einige nicht so gesunde.
Darf ich den Bio-Bereich verteidigen?
Gerne.
Ja, bitte.
Herr Minow vom Lebensmittelverband.
Ich finde, Ich finde, wir sehen doch auch gerade an der Diskussion, wie vielfältig Ernährung ist und wie unterschiedlich die Menschen sich auch ernähren wollen. Und jeder hat sozusagen eine Priorität für sich. Und deshalb finde ich es immer ganz schwierig, wenn man den Menschen vorschreiben möchte, wie genau sie sich zu ernähren haben und auch nur einen Weg hin zu gesund zu sehen. Es gibt eine Menge Leute, die gerade Bioprodukte kaufen und auch konsumieren, die gerade sehr bewusst sich ernähren. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass wir die Menschen befähigen, dass sie sich bewusst ernähren können und ausgewogen ernähren können. Und es nicht so Scheindiskussionen manchmal jetzt an einem Produkt oder an einem Inhaltsstoff. Die Menschen müssen befähigt werden, ihre Vorlieben so ausleben zu können, dass sie sich möglichst ausgewogen und damit gesundheitsfördernd ernähren.
Das meint auch Karl Mülle in seiner E-Mail. Er schreibt, wer selber kocht, der hat zwar viele Zutaten, die er benutzt, aber er nimmt keine Zusätze. Also das ist der Unterschied. Zusätze, dahinter verstecken sich ja auch Angaben hinter den E-Nummern. Herr Gärtner sagt, die lange Zutatenliste, die ist ja vielleicht okay, die E-Nummern auch. Aber es gibt ja auch noch ein Lebensmittelbuch, das vorschreibt, wie bestimmte Sachen genannt werden oder nicht genannt werden. Das beste Beispiel ist die Marmelade. Die darf mal Marmelade, mal Fruchtaufstrich heißen, mal Konfitüre. Also das Lebensmittelbuch, ist das vielleicht auch reformbedürftig und wie fließt das in den Nutri-Score ein?
Das ist ein Ausblick auf ein weiteres Thema. Wer kann dazu was sagen?
Das Lebensmittelbuch wird permanent den aktuellen Entwicklungen angepasst, weil dort ja ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen drin sitzen. Da sitzen die Verbraucherschützer drin, da sitzen die Hersteller hin, da sitzt die Wissenschaft drin, da sitzt die Politik mit oder die Administration mit drin. Und dort wird permanent versucht, auf den neuesten Stand zu kommen. Tatsächlich ist es so, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt, wo sozusagen die Zielsetzungen sich widersprechen. Auf der einen Seite möchte man beispielsweise in der Reduktionsstrategie bestimmte Dinge verändern an Rezepturen. Auf der anderen Seite stößt das dann wiederum an Vorschriften des Lebensmittelbuches, weil dann die Produkte einfach so nicht mehr heißen dürfen. Und da gibt es auch noch eine Menge zu tun, um das alles mal ein bisschen miteinander abzugleichen.
Daniela Nullmeier schreibt an einer Mail, endlich gibt es eine sichtbare Markierung auf den eingepackten Lebensmitteln, aber die Schriftgröße, die ist oft so, dass man es gar nicht nachlesen kann dann bei den Zutaten, bei der Zutatenliste, die ja auch wichtig ist. Gibt es Vorschriften über die Größe und vielleicht auch Farben von lesbaren und nicht lesbaren Bezeichnungen?
Ja, da würde ich gerne was sagen.
Ja, gerne.
Es gibt Vorschriften, die eben Vorschriften zur Schriftgröße auf Lebensmittelverpackungen. Wir haben uns, als das damals festgelegt wurde, dafür eingesetzt, dass das noch größer draufsteht. Das wurde aber leider eben nicht so umgesetzt. Und es gibt auch die Vorschrift, dass es eben deutlich lesbar sein muss. Und wir stellen aber in unseren Marktbeobachtungen immer wieder fest, dass es häufig oder auch in Verbraucherbeschwerden fest, dass es häufig schwierig ist, weil die Kontraste nicht gut gewählt sind. Also da können wir nochmal an alle Hersteller appellieren, wirklich nochmal drauf zu achten, dass sie die Verpackungen nicht zu arg überfrachten und dass die Informationen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, für die Verbraucher dann auch wirklich gut lesbar sind und deutlich zu erkennen sind.
Der Marktplatz geht damit zu Ende. Danke an meine Gäste Stefanie Gerlach, Sabine Holzäpfel und Christoph Minhoff. Danke an Regie und Technik, an das Team am Telefon, an Thomas Meinert, der ihre Fragen vorgetragen hat, an die beteiligt waren und zugehört haben und an alle, die an dieser Sendung beteiligt waren. Die Tonqualität war leider nicht immer optimal. Dafür bitten wir um Entschuldigung. In Corona-Zeiten ist es schwierig, immer ein Studio zu reservieren, was die Tonqualität dann verbessern würde. In der nächsten Woche geht es mit Sandra Pfister am Mikrofon um die Kunst als Geldanlage. Und gleich folgt hier die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Britta Fecke. Und da geht es unter anderem um Ausgleichsregelungen für Atomkonzerne. Da gibt es ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und vom Marktplatz-Mikrofon verabschiedet sich Georg Ehring.